legen einfach wieder los, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Ich habe ja ein paar Gedanken rundgeschickt von unserem letzten Abend. Ihr hattet mich ja gebeten, so eine kleine Zusammenfassung zu machen aus den Bibelstellen. Der erste Teil, den habe ich fertig, der zweite folgt noch. Genau, und den hatte ich ja im E-Mail mitverteilt. Wenn irgendjemand den nicht bekommen haben sollte und den will, dann bitte ganz kurz nochmal melden. Weil das letzte Mal waren, glaube ich, auch Teilnehmer dabei, die jetzt nicht im E-Mail-Verteiler waren. Das heißt, sonst einfach vielleicht kurz mir Bescheid geben. Moment, jetzt kriege ich einen Anruf rein, das ist jetzt schlecht. So, genau. Ihr hört mich trotzdem noch. Das war vermutlich mein Vater. Genau. Leni, würdest du ganz kurz den Opa Volkmar anrufen?
Ja.
Einen Moment. Andrea, was hat denn der Papa für eine Nummer in Rettenbach?
Bitte?
Ja?
92.
Halt die Vorwahl?
08860.
08860.
92.
Ja?
202.
292.
883.
Ach, drei. Okay, passt. Danke. Weil ich glaube, der ist irgendwie rausgeflogen. Der hat mich versucht anzurufen, aber ich mache den auf dem Handy, aber ich mache den die Übertragung übers Handy, deswegen ist es ein bisschen schlecht, hier dann auch gleichzeitig zu telefonieren. Gut, dann starten wir. Wir lesen mal zusammen nochmal Offenbarung, Kapitel 9. Wir lesen einfach nochmal die ersten 11 Verse. Will die jemand aus dem Internet vorlesen?
Die gewählte Rufnummer ist ungültig.
Ah, dann würde ich gleich nochmal anrufen. Dankeschön. Ah, ja, gerne kannst du den Vers 12 dazu lesen, das passt.
Okay, das erste Weh ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehen.
Dankeschön. Gut, das ist ja der Text, den wir das letzte Mal auch schon gelesen haben. Und wir haben das letzte Mal einen kleinen Exkurs gemacht. Ja, wir haben ja in diesen ersten Versen sind wir gleich einer interessanten Sache begegnet. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war der Abgrund. Was hat es denn mit diesem Abgrund auf sich? Wer kann mir das denn noch sagen? Hat noch jemand hier ein bisschen was in Erinnerung vom letzten Mal? Was ist dieser Abgrund, von dem hier die Rede ist? Hat noch jemand eine Idee? Was war dieser Abgrund? Ha. War das der Hades? Sehr gute Frage. Ich schreibe mal hin. Hades, kann man das lesen, wenn ich hier schreibe? Vielleicht schreibe ich schwarz. Okay, super. Also Hades. Jawohl, was war denn der Hades nochmal?
Das Totenreich im Alten Testament.
Jawohl. Nicht im Alten Testament, sondern im Neuen, gell? Also, ja, bitte? Genau, also, der Hades ist das Totenreich, gell? Und was entspricht dem Totenreich oder dem Hades im Alten Testament?
Sheol.
Jawohl, das ist dann der Sheol, gell? Das heißt, das war der Ort, an den die Toten kamen, wenn sie verstorben waren. Welche Toten kommen jetzt noch ins Totenreich, wenn sie sterben? Sehr gut. Nur die, die ohne Glauben, ohne rettenden Glauben gestorben sind. Glauben haben ja viele Menschen, es geht um einen rettenden Glauben. Die, die im rettenden Glauben an Jesus Christus sterben, die kommen nicht ins Totenreich, sondern wohin? Jawohl, direkt zu Jesus. Das haben wir auch gesehen das letzte Mal. Das heißt, wir haben in dieser biblischen Unterwelt einmal dieses Totenreich, den Hades oder Sheol genannt. Dann haben wir noch etwas Zweites gesehen, nämlich, da gibt es nicht nur das Totenreich, sondern wir haben noch etwas Zweites gesehen. Was haben wir noch gesehen? Neben, bitte nochmal. Richtig, der Abyssos. Im Petrusbrief heißt er Tartarus. Und das ist der Abgrund. Gell? Und da haben wir festgestellt, da wohnen die Dämonen nicht nur, sondern welche Dämonen sind dort? Da können wir uns noch erinnern, als der Herr Jesus über den See Genezareth fährt und an das andere Ufer kommt, zu den Gadarenern, da bitten ihn die Dämonen etwas, die diese Männer dort besetzt haben oder besessen haben. Was bitten diese Dämonen? Die haben eine Bitte an Jesus. Wer weiß es, was diese Dämonen Jesus bitten? Die sagen zu Jesus, quäle uns nicht vor der Zeit. Das heißt, die Dämonen wissen schon längst, was eines Tages kommen wird über sie. Was wissen die Dämonen? Dass eines Tages das Gericht über sie kommen wird. Das ist eine Sache, darum wissen die Dämonen. Und deswegen bitten die Jesus, quäl uns nicht vor der Zeit. Die wissen, es kommt eh über uns, dieses Gericht. Aber bitte noch nicht jetzt. Und deswegen bitten sie, quäl uns nicht vor der Zeit. Und dann fügen sie im Lukas-Evangelium, berichtet Lukas, dass sie dazu sagen, schick uns nicht in den Abyssos, in den Abgrund. Das heißt, der Abyssos ist nicht einfach nur ein Wohnort der Dämonen, sondern was ist der Abyssos, dieser Abgrund? Sehr gut. Ja, das ist eigentlich ein Gefängnis. Das ist ein Gefängnis für die Dämonen. Ne? Ein Ort der Strafe, dieser Abyssos. Und da haben wir gesehen, dass es schon im Alten Testament diese Berichte gab, gell, von den Söhnen Gottes, die sich die Frauen genommen haben, die ihnen gefallen haben. Da werden wir heute nochmal kurz drüber sprechen. Und auch diese Engel wurden nach dem Judasbrief und nach den Aussagen im 2. Petrusbrief in den Abyssos geschickt, in den Abgrund oder auch Tartarus genannt. Gell? Und werden dort aufbewahrt für den Tag des Gerichts. Das heißt, wenn in dieser Stelle dieser Abgrund geöffnet wird, dann werden Dämonen herausgelassen, die eigentlich schon gar keinen Zugang mehr zu dieser Welt haben. Denn dieser Abgrund, schaut mal hinein in den Vers, Kapitel 9, in den Vers 1, da berichtet der Apostel Johannes etwas Interessantes. Da heißt es, und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Jetzt bin ich ausgeflogen. Ja. Oh, Jesus, bitte. So. Ich bin wieder da, hört man mich wieder?
Ja.
Okay, ich war auf einmal weg. Gut, Entschuldigung. Also, wir machen wieder weiter. Die Technik hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dürfen wir einfach auch beten, dass die Technik durchhält hier heute Abend. Gut, also, die Dämonen fahren hinunter in den Abgrund. Und wenn wir jetzt hier das hören, Kapitel 9, Vers 1, dann wird hier von einem Schlüssel zum Schlund des Abgrundes geredet. Was drückt denn diese Tatsache des Schlüssels aus, dass diesem Stern, der dort fällt, ein Schlüssel gegeben wird, um den Abgrund zu öffnen? Was ist also der Abgrund? Der ist verschlossen. Sehr gut. Der ist verschlossen. Das heißt, die da drin sind, die können nicht von alleine raus. Den kann ich nur von außen öffnen. Es ist übrigens interessant, was sagt denn die Bibel, wer diesen Schlüssel des Abyssos, des Abgrundes besitzt? Schlagt mal auf, Offenbarung Kapitel 1, Vers 18. Wenn wir da hineinschauen, Kapitel 1, Vers 18, dann ist doch die Rede, gell, von Jesus Christus, der von sich selber sagt, dass er die Schlüssel hat des Abgrundes und des Hades. Ne? Das heißt, er ist derjenige, gell? Er ist derjenige, der den Schlüssel über den Abgrund hat. Er hat diese Gewalt über den Abgrund. Das hat Jesus. Das ist gewaltig. Das heißt, wenn hier dieser Stern, der vom Himmel fällt, den Schlüssel bekommt, den Abgrund zu öffnen, dann hat er diesen Schlüssel von Jesus selbst bekommen. Er ist am Ende immer noch der Herr. Das ist ganz wichtig, dass wir auch das uns vor Augen halten und nicht vergessen in all diesen Diskussionen. Gell? Das heißt, dieser Abyssos, dieser furchtbare Untergrund, dort sitzen die Dämonen, die von Gott schon fürs Gericht vorbereitet sind. Und diese Dämonen werden in diesem 9. Kapitel der Offenbarung förmlich freigelassen. Das ist bevor das Gericht über sie ergeht, werden sie Teil von Gottes Gericht an dieser Welt. Und noch einer, haben wir gesehen, hat seinen Ursprung in diesem Abyssos, in diesem Abgrund, nämlich der Antichrist. Gell, haben wir gesehen, der hat sowohl einen menschlichen Ursprung wie auch einen dämonischen Ursprung. Das haben wir das letzte Mal uns auch angeschaut. Dann haben wir noch einen dritten Punkt gesehen, wenn wir über diese Unterwelt der Bibel reden. Und der dritte Punkt, das war die sogenannte Gehenna. Gell? Und das ist in unserer Bibel normalerweise übersetzt mit der Hölle. Gell? Das ist das, wovon die Offenbarung als der große Feuersee berichtet. Dieser Ort, an dem dann ein ewiges Gericht stattfinden wird. Ganz genau. Gut, das ist die Gehenna. Wenn wir jetzt weitergehen, dann wollen wir heute Abend mal nochmal in dieses 9. Kapitel hineinschauen und uns erst einmal Gedanken machen, wer ist denn dieser Stern, der hier diesen Schlüssel zum Abgrund bekommt. Ja? Da heißt es, Kapitel 9, Vers 1, und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Jetzt legt sich Bibel ja immer mit der Bibel aus. Was könnte oder wer könnte mit diesem Stern gemeint sein? Habt ihr eine Idee?
Jesus Christus selber.
Okay, könnte Jesus sein? Was haben wir noch für Ideen? Wer könnte oder was könnte dieser Stern sein, von dem hier die Rede ist? Sehr gut, jawohl. Also da steckt ein super Gedanke dahinter. Ja? So ein Stern ist ja eigentlich wo gedacht? Wo gehört so ein Stern hin?
An den Himmel.
An den Himmel, ne? Und was machen denn die Sterne am Himmel?
Leuchten.
Die leuchten, oder? Wann leuchten denn die Sterne am Himmel?
Wenn es dunkel ist.
Wenn es dunkel ist, ganz genau. Und deswegen ist interessant, was kann man jetzt machen, wenn im Dunkeln die Sterne leuchten? Was haben die Leute früher gemacht, als sie noch kein GPS hatten und keinen Kompass? Was konnten die machen mit den Sternen?
Sich daran orientieren.
Sehr gut. Die konnten sich daran orientieren. Das heißt, die Sterne waren wie Lichter in der Dunkelheit, die den Menschen geholfen haben, sich zu orientieren. Ja? Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch im biblischen Kontext Sterne unterschiedliche Bedeutungen haben. Zum Beispiel im Philipperbrief oder auch im Korintherbrief bezeichnet der Apostel Paulus die Gläubigen als Sterne oder als Himmelslichter. Ja? Das ist also eine interessante Aussage. Das heißt, da werden die Gläubigen mit Sternen verglichen, ne? Die wie Himmelslichter leuchten sollen in der Dunkelheit dieser Welt. Oder darf ich mich auf einmal fragen, ist mein Leben auch so ein Stern in der Dunkelheit? Ja, das Spannende ist, so ein Stern, der so weit weg ist hier, ne, der hier am Himmel oben prangt, der macht die Nacht nicht hell. Aber der gibt den Menschen Orientierungsmöglichkeit. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Gell? Hell macht die Dunkelheit am Ende Jesus. Aber die Frage ist, ob mein Leben, ob mein Glaube, ob das, was Jesus Christus in mir bewirkt, das will doch auch wie so ein Licht in der Dunkelheit sein, das Menschen Orientierung gibt. Und ich muss mich fragen, ist mein Leben so eine Orientierung in der Dunkelheit dieser Welt? Können Menschen an mir etwas davon ablesen und sehen, wo der Weg lang gehen soll? Jetzt ist es aber so, dass die Bibel nicht nur von den Gläubigen als Sterne redet, gell, auch vom Volk Israel übrigens, die werden auch mit Sternen verglichen, denn die waren ja als Nation ausgesondert. Unter all diesen heidnischen Völkern, die im Götzendienst behaftet waren, war eine Nation, der hat sich der lebendige Gott offenbart. Und die sollte leuchten unter all diesen anderen Nationen, indem sie Gottes Wort befolgen. Und sie haben es Licht gemacht. Und da haben sie ihre Leuchtkraft verloren. So berichtet die Bibel. Aber jetzt gibt es noch eine Gruppe, die in der Bibel mit Sternen verglichen wird. Weiß jemand, welche Gruppe von Geschöpfen noch mit Sternen verglichen wird? Die haben tatsächlich etwas Himmlisches an sich.
Die Engel.
Sehr gut, das sind die Engel. Gell? Auch da gäbe es Bibelstellen, das heißt, wenn ihr daheim mal eine Konkordanz aufschlagt und einfach mal die Stellen über Sterne nachschlagt, auch über den Morgenstern beispielsweise, dann werdet ihr feststellen, hoppla, da gibt es Stellen, da ist von Sternen die Rede und diese Sterne sind eindeutig aus dem Kontext Engelwesen. Ja? Denn die waren ja auch himmlische Wesen. Und jetzt habe ich hier so einen Stern, der ist vom Himmel auf die Erde gefallen. Das heißt, es ist ein Stern, wie die Tabea das gerade so schön ausgedrückt hat, der hat seinen Platz verloren. Da, wo er eigentlich hingehört. Und wenn ich dann weiter gucke, dann hat dieser Stern etwas sehr Personenhaftes an sich. Wieso? Was wird denn hier über diesen Stern berichtet? Was geschieht mit diesem Stern oder durch diesen Stern?
Ja, also der nimmt einen Schlüssel in irgendeine Hand wahrscheinlich. Also der hat irgendwas, dass er einen Schlüssel halten kann.
Jawohl. Gell? Das heißt, sehr gut. Das heißt, es ist ein sehr personenhafter Stern und ich merke sehr schnell schon allein nur an dem Kontext dieser Stelle, dass hier Stern steht, hat nichts damit zu tun, dass er wirklich im Stern als kosmischer Körper herunterfällt, sondern hier ist eine Person gemeint, die vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Und wenn ich jetzt wieder meine Bibel zur Hand nehme, dann gibt es eine Stelle über einen Stern, der auf die Erde gefallen ist. Hier steht ja auch, das ist interessant, nicht ich sah einen Stern auf die Erde fallen, so wie es bei der dritten Posaune war, sondern hier steht, was steht denn hier? Richtig. Perfekt. Das ist Vergangenheit, der ist schon auf die Erde gefallen, gell? Im Griechischen ist das ein sogenanntes Perfekt. Und das Interessante an diesem Perfekt ist, ein Perfekt zeigt ein Ereignis an, das in der Vergangenheit stattgefunden hat und abgeschlossen ist, aber bis in die Gegenwart hineinwirkt. Also wir haben also ein Ereignis, das ist vergangen, das ist abgeschlossen, aber das hat Bedeutung bis in die Gegenwart hinein. Und genau von diesem Ereignis berichtet die Bibel. Wenn wir einmal daheim eine Konkordanz nehmen würden, na, und würden mal diese Stellen über Sterne und Fallen uns anschauen, dann würden wir auf eine Stelle in Jesaja Kapitel 14 stoßen. Dürft ihr mal nicht aufschlagen? Sehr gut. In dem Fall ist es nicht der König von Tyros, sondern der König von... Die Tyros-Königstelle, Benni, die ist richtig, die ist aber in Hesekiel 28, auf die kommen wir auch gleich noch. An der Stelle ist die Rede von dem König von Babel.
Ja?
Jesaja 14, der Vers 12 und die darauffolgenden Verse. Ich habe es mal hier groß an die Tafel geschrieben. Ja? Und in diesem Kontext spricht der Herr Jesus vom König von Babel. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineingehen, dann wird schon mal ganz schnell deutlich, für was steht denn Babel eigentlich? Wo kommt denn Babel überhaupt her? Wo hat Babel seinen Ursprung? Super gut. Babel wurde von Nimrod gebaut. Weiß jemand, wann Nimrod Babel gebaut hat? Ganz grob in der Zeiteinteilung. Super. Ganz am Anfang, wo der Turmbau zu Babel stattgefunden hat, wann ist denn dieser Anfang gewesen? War das ganz am Anfang?
Also Nimrod war da als 13. Nachfolger von, ich glaube, einer der Söhne Noahs erwähnt, oder?
Richtig. Also nicht als 13. Nachfolger, sondern er ist der 13. Name, der 13. neue Name, der genannt wird in dieser Liste, und zwar von Kain. Gell? Und das Interessante ist, das heißt, diese Geschichte mit dem Nimrod spielt sich wann ab? Wann war dieser Anfang? Nicht vor der Sintflut, sondern es war der Anfang nach der Sintflut. Und wenn man jetzt so ein bisschen das alles auf eine Zeittafel mal aufträgt und die Generationen miteinander vergleicht, dann kommt man raus, dass das so in etwa um ganz grob 1750 bis 1800 nach Adam war. Also so 200 bis 250 Jahre nach dem Ende der, nein, Entschuldigung, 200 Jahre nach dem Ende der Sintflut in etwa. Also gar nicht weit weg von der Sintflut. Und da zieht der Nimrod los, so berichtet die Bibel. Und die Menschen hatten damals eigentlich einen Auftrag. Was war der Auftrag, den Gott den Menschen nach der Sintflut gegeben hat? Perfekt. Die sollten sich über die Welt verteilen. Und der Nimrod mit seiner Truppe zieht los und die kommen in die Ebene Sinia, ne, das heißt das Löwental, übersetzt ist übrigens interessant, gell? An den Toren Babylons war welche Figur abgebildet?
Der geflügelte Löwe.
Und wie sieht Daniel in seiner Vision Babylon dargestellt bei den Raubtieren? Als einen Löwen. Ne? Einen geflügelten Löwen. Und es ist eben, Sidiar ist wörtlich übersetzt das Löwental oder die Ebene des Löwen. Gell? Und doch gefällt es ihnen gut und jetzt sagen die Leute um den Nimrod, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. Warum?
Die wollten da bleiben.
Jawohl, die wollten doch bleiben. Damit wir uns nicht zerstreuen über die ganze Erde. Das heißt, was ist das gegenüber Gottes Befehl? Das ist eine Ablehnung, das ist eine Empörung, das ist eine Auflehnung gegen Gottes Befehl, oder? Wir wollen nicht uns verteilen über die ganze Erde. Und das ist der Ursprung Babels, gell? Die Empörung gegen Gottes Wort, gegen Gottes Willen. Und die wollen nicht nur an dieser Stelle sich einen Turm oder eine Stadt bauen, damit sie sich nicht zerstreuen, sondern letztlich wollen sie einen Turm bauen, der bis wohin reicht. Was sagen sie dazu? Ja, bis in den Himmel. Ne? Verstehen wir, das ist das Spannende. Bis in den Himmel, das heißt, die wollen aus eigener Kraft bis in den Himmel kommen. Das ist der Ursprung Babylons und das ist auch das Ende. Wenn wir am Ende auf die Hure Babylon schauen, diese große weltumspannende Religionsgemeinschaft, dann wird die ein großes Kennzeichen haben, nämlich aus eigener Kraft in den Himmel. Wenn wir heute zum Beispiel in die Charta Ökumenica schauen, die der Ökumene zugrunde liegt, dann heißt es dort ganz klar, dass sie sich aussprechen gegen jede Form des Antijudaismus. Und das ist ganz interessant, da würde man zuerst denken, ja, das klingt ja ganz gut, aber eigentlich verbirgt sich dahinter theologisch was sehr Spannendes. Ne? Nämlich der Judaismus ist die Lehre, dass der Mensch aus den Gesetzeswerken gerecht wird. Der Antijudaismus wäre dann die Lehre, dass man aus der Gnade gerecht wird und nicht aus den Gesetzeswerken. Und in der Charta Ökumenica sprechen sie sich aus gegen jede Form des Antijudaismus. Das heißt, gegen jede Form der Lehre, dass der Mensch nur aus Gnade gerettet wird. Das wird Kennzeichen der Hure Babylon sein. Dass der Mensch meint, er schafft aus eigener Kraft den Weg in den Himmel. Und dann brauche ich keinen Mann vom Kreuz mehr. Den brauche ich nicht, ich kann es ja allein. Und das ist dann ist dieses Ärgernis endlich weg, ne, von dem Paulus im Korintherbrief schreibt, ne, worüber die Menschen sich ärgern, woran sie sich stoßen, dann ist dieser gekreuzigte Christus weg. Dann kann man die Religionen und die Welt einen, weil das eine ja weg ist, das alles stört. Das ist Babel. Und somit ist es interessant, Babel wird jetzt in der Folge der Jahrhunderte immer ein großer Gegner des Volkes Gottes sein. Ja? Babel, oder im Neuen Testament dann auch Babylon genannt, Es tritt immer wieder als Gegner des Volkes Gottes auf. Und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass der König von Babel als Bild dient in der Bibel für den großen Feind Gottes, nämlich für den Teufel. Und genau so finden wir diese Stelle dann auch hier in Jesaja 14. Da ist zuerst einmal wirklich die Rede vom König von Babel und dann geht der Jesaja aber weiter, wenn wir hier schauen, mal in den Vers 12 gucken. Er redet zuerst über den König von Babel und dann aber auch, wie er in den Scheol hinabgestürzt wird, ins Totenreich hinabgestürzt oder wie das ganze Totenreich in Aufruhr gerät wegen ihm. Und dann kommt dieser Vers 12. Den darf man gern jemand von euch lesen, die Verse 12 bis 14 bitte, aus Jesaja 14. Super, noch, gerne noch den Vers 14 dazu.
Ich will emporfahren aus Wolkenhöhen, im Allerhöchsten mich gleich machen.
Super. Und jetzt merke ich auf einmal, da verlässt der Jesaja bei seiner Rede über den König von Babel, den weltlichen König von Babel. Woran merke ich denn das? Woran merke ich das, dass auf einmal von einem anderen König von Babel spricht?
Weil der König von Babel nicht vom Himmel herabgefallen ist.
Jawohl, sehr gut. Weiter, was finden wir noch?
Hat der Sohn der Morgenröte eine bestimmte Bedeutung?
Ja, was drückt denn die Morgenröte aus?
Einen neuen Tag,
oder? Das heißt, das ist einer, der war wann da schon?
Als die Sonne aufgegangen.
Jawohl. Verstehen wir, als der Tag begann. Ne? Ganz von Anfang an. Und das ist auch das, was in Hesekiel dann wieder ausgedrückt wird. Einer, der von ganz von Anfang an dabei war. Werden wir dann gleich in Hesekiel auch nochmal sehen. Gell? Und wenn wir zum Beispiel ins Buch Hiob schauen, dann ist da auch die Rede davon, wie die Sterne, die Morgensterne applaudiert haben, als er die Grundfesten der Erde gelegt. Ja, das heißt, die waren dabei, die haben es gesehen, die haben gejubelt, die haben sich gefreut. Ja, und hier ist die Rede von einem, der ganz vom Anfang an dabei war, der ein Glanzstern war. Ja, so heißt es hier. Okay? Bei manchen steht wahrscheinlich ein Morgenstern. Ne? Also eine ganz tolle, glänzende, herrliche Erscheinung. Und dann hat diese Person zu sich gesprochen, ich will. Das ist das große Problem. Nicht mehr wie Gott will, sondern wie ich will. Ich will. Ich will hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes. Meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Was hat es denn mit diesem Versammlungsberg im äußersten Norden auf sich? Hat jemand eine Idee? Diesen Versammlungsberg im äußersten Norden. Wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, dann wird man feststellen, dass der Norden etwas sehr Geheimnisvolles ist. Gell? Was kommt denn zum Beispiel aus dem Norden?
Da kommt die Gefahr für Israel und Juda.
Super, gell? Im Buch Jeremia beispielsweise, gell, kommt der große Feind aus dem Norden beispielsweise. Gell? Dann ist noch was Interessantes mit dem Norden. Ne? Nämlich der Norden ist die einzigste Stelle von unseren Himmelsrichtungen, wo was niemals stattfindet. Ja, aber da ist nie die Sonne. Ne? Im Osten geht sie auf, im Süden ist sie am Mittag, im Westen geht sie unter, aber im Norden ist sie nie. Das heißt, der Norden ist immer, bildlich gesprochen,
dunkel.
Und genau das beinhaltet das hebräische Wort für Norden. Oder? Das hebräische Wort für Norden beinhaltet den Gedanken, dass etwas verborgen ist, verborgen in Dunkelheit. Ja? Wer ist denn auch verborgen in einem unzugänglichen Dunkel? Teufel verborgen in einem unzugänglichen Dunkel? Wer ist auch verborgen in einem Dunkel? Unzugänglich für uns. Das ist Gott selbst. Warum ist Gott ein verborgener Gott?
Aber doch nicht im Dunkel.
Ha, eigentlich schon. Die Bibel sagt das klar, gell, dass er in einem unzugänglichen Dunkel wohnt. Warum? Gell, jetzt merkt auf einmal ein Spannungsfeld. Wie kann das sein, dass Gott in einem unzugänglichen Dunkel wohnt? Das ist ja dann die Frage, die aufkommen muss. Warum ist das so? Warum wohnt Gott unzugänglich in einem Dunkel für uns? Ja, verstehe mal, weil er heilig ist und wir sind Sünder. Verstehe mal. Und alle Religion dabei, verstehe, es ist wie wenn wir vor dieser dunklen Nebelwand stehen. Und Religion ist der Versuch, jetzt in diese dunkle Nebelwand einzudringen und einen Weg zu Gott zu finden. Und es gelingt uns nicht. Das ist Religion. Und jetzt kommt Weihnachten und wir reden über die Tatsache, dass Jesus den Himmel aufgerissen hat, dass Gott den Himmel aufgerissen hat und dass er aus seinem Dunkel in unsere Welt hineingekommen ist. Das ist Christentum. Das ist echter christlicher Glaube. Nicht ich versuche durch das Dunkel zu dringen zu Gott, sondern Gott kommt aus seinem unzugänglichen Dunkel in meine Welt hinein und schafft einen Weg. Verstehen wir, diese Tatsache, dass Gott ein verborgener Gott ist, ist so, weil er heilig ist und wir Sünder sind. Das ist Folge der Sünde. Ja? Und deswegen ist es interessant, zum Beispiel, die Opfer an der Stiftshütte, auf welcher Seite, es gibt ja immer sehr wunderbar, wenn man sich die Stiftshütte mal aufzeichnet, na, dann gibt es ja für jede Himmelsrichtung bestimmte Dinge. Wo, auf welcher Seite der Stiftshütte wurden denn die Opfer geschlachtet? In welche Himmelsrichtung? Nein. Sondern auf der Nordseite. Das heißt, diesem verborgenen Gott gegenüber wurde das Opfer gebracht. Ja? Verstehen wir, das ist es. Na? Das heißt, dieser Versammlungsberg im äußersten Norden, wo er sich hinsetzen will, ist letztlich ein Ausdruck für den Platz, an dem eigentlich Gott selber thront. Das heißt, der, um den es hier geht, dieser König von Babel, der wollte zum Himmel hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes seinen Thron erheben, sich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Das heißt, er wollte auf Gottes Thron steigen. Vers 14. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen. Und jetzt kommt's. Was will er machen? Mich gleich. Ja, super. Und jetzt denk doch mal bitte an 1. Mose 3. Was verspricht denn der Satan, die Schlange der Eva und dem Adam? Ihr werdet sein wie Gott. Verstehen wir? Das ist doch genau die Lüge, mit der der Teufel jetzt die Menschen immer verführt. Ihr werdet sein wie Gott. Und das war genau die Lüge, mit der der Satan selbst gefallen ist. Verstehen wir? Ich will mich gleich machen dem Allerhöchsten. Und auf einmal merke ich in diesem Zusammenhang, da ist gar nicht mehr nur die Rede vom König von Babel, das ist die Rede von einem viel größeren König. Einen, der Ausdruck gefunden hat in diesem König von Babel, nämlich von Satan selbst. Ja? Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte zur Erde gefängt? Ja? In der Folge dieser Sünde hat der Teufel seinen Platz, den er hatte, verloren. Jetzt kam vorhin die Aussage, der Teufel war doch mal ein Engel oder so. Ne? Das ist völlig richtig, wenn wir weitergehen in Hesekiel 28 mal. Blättern wir einfach ein bisschen weiter nach Jesaja, kommt Jeremia, dann kommt Hesekiel. Und dann gehen wir mal in das Buch Hesekiel. Ich schreibe mal die Stelle wieder hier hin. Hesekiel 28. Und wir können da einfach mal die Verse 11 bis 19 lesen. Darf bitte wieder jemand vorlesen aus dem Netz? Hesekiel 28, die Verse 11 bis 19.
Voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Im Eden, im Garten Gottes warst du.
Super. Vielen Dank bis dahin. Das, Benny, wäre jetzt die Stelle, die du vorhin meint hast. Hier ist nicht mehr die Rede vom König von Babel, sondern die Rede vom König von Tyrus. Was war denn, wofür war denn Tyrus in der Bibel bekannt? Was war Tyrus für eine Stadt?
Handelsstadt
in
Spanien.
Jawohl, das war eine Handelsstadt, aber nicht in Spanien. Ja, genau. Gell, in der Gegend, wenn ich jetzt richtig orientiert bin, des heutigen Libanon. Gell, und da an so einer Landzunge, die ins Meer hineinragt. Gell, die wurde dann von Nebukadnezar zerstört. Benni, du hast es verwechselt mit Tarsis. Ja? Der Jonah will nach Tarsis fliehen. Das wäre dann am anderen Ende des Mittelmeeres gewesen. Ne? Wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe. Tyrus ist gar nicht weit weg gewesen von Israel und es war eine große Handelsstadt. Gell? Und damit, was hat so eine große Handelsstadt? Wenn wir heute mal an die großen Handelsstädte denken, fällt euch eine große Handelsstadt ein? Also, die Leni sagt Singapur. Absolut korrekt. Ne? Wenn man Singapur im Anflug sich befindet, bei Tag, dann kann man in den Hafen hineinschauen und sieht man da alles voller Schiffe. Ne? Also, Singapur ist eine Riesenhandelsstadt, die lebt vom Handel. Ne? Das heißt, was ist diese Stadt über ihren Handel denn geworden? Reich und berühmt. Super. Gell? Ganz genau. Singapur war, wenn wir mal 150 Jahre zurückgehen, da waren ein paar Fischerhütten gestanden. Das war alles auf einem total sumpfigen Gebiet. Da hätte niemand geglaubt, dass da mal was so Krasses entstehen kann. Heute ist Singapur wohl eine der, also es ist wohl die zweitsicherste Stadt der ganzen Welt und sie ist unheimlich sauber. Also es ist wirklich eine beeindruckende Stadt, Singapur. Ne? Auch wenn ich nur wenig Zeit dort verbracht habe, war es unheimlich bewegend, was ich dort sehen durfte. Also Singapur ist genauso ein Bild für so eine Handelsstadt. Ne? Oder denkt man, es gibt noch andere Handelsstädte heute, die vielleicht auch mit anderen Dingen handeln. Was ist denn zum Beispiel noch eine bekannte Handelsstadt in der Welt?
Hamburg,
ganz genau. Gell? Die wurden auch groß durch den Handel, oder? Ne? Durch die ganzen Schiffe, die dort ein- und ausfuhren und der ganze Handel, der dort stattgefunden hat. Gell? Oder denken wir an London beispielsweise, die lange Zeit die Finanzhauptstadt sozusagen waren. Gell? Wo so viel Finanzhandel stattgefunden hat, dass sich jetzt wohl durch den Brexit etwas ändern wird. Also wir sehen, es gibt auch heute so Handelsstädte und mit diesem Handel steigt der Ruhm und der Reichtum dieser Städte. Aber es steigt noch etwas. Gell? Und davon lesen wir in diesem Abschnitt. Das ist nämlich interessant. Dieser König von Tyrus, von dem hier die Rede ist, der wird auf einmal mit einer ganz bemerkenswerten Person verglichen, wenn wir mal in den Vers 14 schauen. Auf einmal schlägt hier der Hesekiel einen Bogen ein, schon im Vers 13 und Vers 12. Gell? Der redet vom König von Tyrus und dann sagt er ihm, du bist das Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Du warst wo? Wo warst du?
Auf dem Heiligen Berg Gottes.
Ja, auf dem Heiligen Berg Gottes. Was noch? Vers 13. Wo bist du gewesen?
Im Eden.
Im Eden, dem Garten Gottes. Und dann merke ich aber, das kann nicht der normale König von Tyrus gewesen sein, denn der war damals noch gar nicht da. Sondern ich merke auf einmal, gell, und das ist das, was wir heute Abend noch sehen werden, hinter all diesen großen und Mächtigen dieser Welt, hinter diesen großen Nationen stecken am Ende geistliche Mächte. Das ist das, was die Bibel uns ganz klar zeigt. Gell? Und auch hier ist es, letztlich gewinnt in diesem König von Tyrus mit all seinem Prunk und all seiner Herrlichkeit ein ganz anderer Gestalt. Nämlich der wirklich hinter diesem König von Tyrus steht. Und das ist niemand anderes als der Satan selbst. Und jetzt wird er beschrieben in diesem Zusammenhang wieder, gell, als ein herrliches Engelwesen. Als was für ein Engel wird er denn beschrieben im Vers 14? Ja, als ein schützender Cherub, gell, als ein schirmender, gell, ist schützend oder schirmend, gell, der hat seine Flügel ausgebreitet. Denken wir an die Cherubin, die über der Bundeslade ihre Flügel breiten. Als ein schirmender, gesalbter Cherubin. Gell? Gesalbt, das war ja nochmal ein Ausdruck, dass er geweiht ist für den Dienst an Gott. Und genau dazu war er gemacht. Wozu? Was sagt er hier, Vers 14? Du warst gemacht, wozu? Ich hatte dich gemacht oder ich hatte dich eingesetzt. Und zwar wo? Wohin hat Gott ihn eingesetzt, Vers 14? auf den heiligen Berg Gottes. Ja, da waren wir doch gerade schon, als wir in Jesaja 14 geredet haben, von diesem Versammlungsberg, ganz im Norden, wo Gott thront. Da war er eingesetzt, da gehörte er hin. Das heißt, er war gedacht für dieses Leben in der absoluten Gegenwart Gottes. Das ist nämlich auch interessant, wenn wir die Engel in der Bibel betrachten, dann gibt es da unterschiedliche Aufgaben. Und die Cherubim, ne, die stehen immer mit was in Verbindung? Weiß das jemand? Mit was stehen die Cherubim in der Bibel in Verbindung? Jawohl, mit dem Thron oder Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Da befinden sich die Cherubim. Das heißt, wo sind die Cherubim alle Zeit? Jawohl, nicht nur in der Nähe, ne? Die sind in Gottes Nähe, die sind in Gottes
Gegenwart.
In Gottes Gegenwart, gell? Und wenn wir an die Cherubim denken, die an der Bundeslade sind, was haben die ganze Zeit vor Augen? Wohin ist ihr Blick gerichtet? Jawohl, wohin schauen die? Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Auf das Gesetz.
Ja, auf das Gesetz, aber was sehen sie? Was liegt über dem Gesetz? Der Sühnedeckel, verstehen wir, das ist doch gewaltig. Wir haben die ganze Zeit diesen Sühnedeckel vor Augen. Und der Sühnedeckel ist nach Römer 3, ab Vers 25 und nach Hebräer Brief ein Bild für wen? Von wem spricht der Sühnedeckel? Ja, von Jesus Christus und seinem Werk auf Golgatha. Verstehen wir, all die Gegenstände in der Stiftshütte, die aus Gold, vollständig aus Gold gemacht sind, die sprechen immer von Jesus. Wenn wir die ganze Stiftshütte mal betrachten, alles, was aus vollständigem Gold ist, spricht immer von Jesus. Der Sühnedeckel aus diesem Gold gemacht wird, der spricht von Jesus. Das haben die vor Augen. Seht ihr, und dann bin ich ganz beschämt. Habe ich denn dieses Werk auch beständig vor Augen? Habe ich auch beständig Jesus vor Augen? Die Cherubim haben ihn vor Augen. Die haben aber nicht gesündigt und sind wieder versöhnt mit Gott. Ich bin ein Sünder, der aus Gnade gerettet ist. Aber was habe ich denn immer alles vor Augen? Wofür lebe ich? Was treibt mich? Was bewegt mich? Seht ihr, da darf mich das beschämen, zu sehen, wie die Cherubim ihn vor Augen haben. Und es darf mich ermutigen, auch ihn vor Augen haben zu wollen. Mein Leben zu führen mit Blick auf den, der mich erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, der mich aus Gnade gerettet hat, damit ich als Kind Gottes ewig leben darf. Ja? Aber hier ist die Rede von einem Cherubim, der es aus dem Blick verloren hat. Was hat seinen Blick gefangen genommen, Vers 16? Was war der Auslöser, Vers 16?
Seine Handelsgeschäfte.
Da sind wir wieder im Bild beim König von Tyrus. Gell, wenn wir jetzt zurückschauen, dann sehen wir, gell, da war all diese Pracht beschrieben von diesem König von Tyrus, gell, also von diesen Cherubim, ne, mit diesen ganzen Diamanten und Edelsteinen, mit denen er bedeckt war. Ne, das heißt, all diese Herrlichkeit, die ihm gegeben war, die hat ihn gefangen genommen. Und dann merke ich auf einmal, das ist doch auch eine große Gefahr in meinem Leben, dass mein Handel, mein Arbeitstag mich vollständig gefangen nimmt. Dass der Erfolg und die Herrlichkeiten meines Lebens, die ich erwerbe, mich gefangen nehmen in meinem Blick. Und jetzt passiert etwas im Herzen dieses Cherubim. Durch die Größe deines Handels, was passiert?
Sein Herz hat sich überhoben.
Jawohl, ganz genau. Du bist jetzt schon im Vers 17, sehr gut. Was ist das, was im Vers 16 noch beschrieben steht davor? Durch die Größe deines Handels. Mit Frevel erfüllt worden. Versteht ihr? Das, worauf ich blicke, das bestimmt, worüber ich nachdenke. Das bestimmt mein Herz. Und der Herr Jesus sagt in den Sprüchen 4 einmal, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn aus ihm kommen die Ausflüsse des Lebens oder die Quelle des Lebens. Das, was in meinem Herzen ist, werde ich am Ende leben. Versteht man, wenn nur noch mein Handeln, die Größe meines Handels, mein Reichtum, meine Herrlichkeit, meine Karriere, mein Ansehen bei den Menschen, wenn das die Dinge sind, die mich beschäftigen, dann wird das mein Denken, mein Herz bestimmen. Und damit am Ende mein Leben. Was bestimmt mein Denken? Wohin blicke ich? Da war dieser herrliche Cherubim. Und statt dass er dankbar ist über all die Herrlichkeit, die Gott ihm gegeben hat, blickt er nur noch auf all diese Herrlichkeit und sein Herz wird erfüllt mit Gewalttat. Und du sündigtest. Gell, das Wort für sündigen im Hebräischen wie im Griechischen bedeutet, wenn ich es wörtlich übersetze, was? Weiß das jemand?
Zielverfehlung.
Zielverfehlung, gell? Bei Zielverfehlung denke ich immer an das EM-Finale 1976. Hat das jemand im Kopf? Na? Deutschland gegen die Tschechoslowakei endete im Elfmeterschießen. Die Tschechoslowakei führte schon 2-0, dann hat Deutschland ausgeglichen bis 2-2. Dann kam das Elfmeterschießen und da trat ein Mann an, der später im Fußball noch Großes geleistet hat, nämlich der Uli Hoeneß. War damals einer der besten Stürmer, die es gab. Und er schießt übers Tor. Ne? Knapp, aber es war drüber. Das Ziel war verfehlt. Deutschland hat das EM-Finale verloren. Es ist am Ende egal, wie knapp ich ein Ziel verfehle. Wenn ich es verfehle, ist der Schuss vorbei. Sündigen bedeutet Zielverfehlung. Welches Ziel hat denn dieser Cherubim verfehlt? Super, perfekt. Und wenn er auf Jesus geschaut hätte und, auf, und sich an Gott und seinem Sohn gefreut hätte, was wäre denn dann mit ihm passiert?
Dann hätte er Gott gelobt und dann wäre er nicht unzufrieden geworden.
Jawohl, und dann hätte er sein Leben für diesen Gott gelebt. Aber wenn wir nochmal in Jesaja zurückgehen würden, gedanklich, dann hieß es dort, was hat er gesagt? Ich will. Das war sein Problem. Er will mehr. Ich will, verstehen wir, gell? Statt zu fragen, Herr, was willst du, fragt er, was will ich? Und was ist in meinem Leben? Was ist die Frage, die mein Leben bestimmt? Ich will oder was willst du, Herr? Denke mir nur, als der Herr Jesus im Garten Gethsemane ist, oder? In diesen schweren letzten Stunden vor seiner Kreuzigung, da hat er so zu ringen gehabt mit dieser Kreuzigung, die auf ihn zukam. Und es war nicht nur die Tatsache, dass er gekreuzigt würde, sondern es war die Tatsache, dass er wusste, es geht in die Gottesferne hinein. Er ist ja für uns völlig durch die Hölle gegangen, Jesus Christus, als er getrennt war von Gott. Und dann hat er im Garten Gethsemane geschwitzt, aber er hat nicht nur normal geschwitzt, sondern was berichtet die Bibel? Was hat er geschwitzt im Garten Gethsemane? Blut. Ja, und dann gibt es die Berichte aus der Medizin heraus, dass Menschen in Situationen höchster Anspannung, gell, und Belastung Blut schwitzen. Da kann man sich vorstellen, was müssen das für Stunden gewesen sein. Und dann fällt er auf die Knie und er betet. Gell, die Jünger schlafen, die lassen ihn allein, selbst die drei Ängsten seiner Jünger lassen ihn allein in dieser Stunde. Und er ringt mit Gott. Und er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und dann fügt er etwas hinzu.
Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner.
Jawohl. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist der große Unterschied. Verstehen wir? Gell? Die erste Sünde der Menschen wurde in einem Garten begangen. Und ausgebügelt wurde dieser Sündenfall der Menschen, gell, der entscheidende Punkt, auch wieder in einem Garten. Das eine war der Garten Eden, das andere war der Garten Gethsemane. Das eine Mal hat der Mensch gesagt, wie ich will, soll es geschehen. Und das andere Mal hat Jesus gesagt, wie du willst, soll es geschehen. Und jetzt bin ich herausgefordert mit meinem Leben. Was mache ich? Wie ich will oder wie er will? Was bestimmt mein Leben? Gell? Dieser Cherubim hat gehandelt, wie er wollte. Gell? Er hat sein Ziel verfehlt, statt für Gott zu leben, aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus. Dafür bin ich da, dafür bin ich gemacht, hat er für sich begonnen zu leben. Na, und das ist ganz normal, wenn ich eine Sache zweckentfremde, dann geht sie kaputt. Und so ist es mit unserem Leben und so ist es auch mit diesem Cherubim gewesen. Gell? Ein Leben, das ich Gott wegnehme, ist am Ende kein Leben mehr. Das geht kaputt. Und ich werde eines Tages zurückschauen und werde bekennen müssen, ich habe nie wirklich gelebt. Das ist kein Leben, wenn ich es für mich verbrauche und nicht für Gott. Wer wirklich leben will, der muss sein Leben an Jesus verlieren. Die Bibel sagt mal, wer sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es erhalten. Ist das bei mir so? Darf mein Leben an ihm verlieren? Ja. Dein Herz, heißt es hier Vers 17, hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Und dann ist alles kaputt gegangen. Du, sagt jetzt der Ezekiel, hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Das heißt, jetzt ist die Konsequenz, dass all das Herrliche, was er hatte, kaputt geht durch seine Sünde. Ja? Und auch hier merken wir eben, aus dem Kontext, wie wir festgestellt haben, hier ist nicht mehr die Rede von einem menschlichen König von Tyros, sondern da ist eine geistliche Macht. Das ist ein Blick auf den allerersten Sündenfall, nämlich den des Satan. Und auf einmal merken wir, wie dieser Sündenfall des Satan dem Sündenfall des Menschen ähnelt. Dieser Stern, also in Offenbarung 9, wenn wir wieder zurückgehen, dieser Stern, der dort vom Himmel fällt, ist der, von dem Jesaja 14 berichtet und Hesekiel 28. Das ist dieser, dieser Cherubim, dieser herrliche Cherubim, der vom Himmel gefallen ist, weil er sich gegen Gott entschieden hat. Und jetzt passiert etwas Furchtbares mit ihm. Da Jesus sagt einmal über den Teufel, ich sah den Teufel wie einen, weiß es jemand, wie es weitergeht?
Wie ein Stern von einem
Fall. Na, fast wie ein Stern, sondern wie ein Blitz. Gell? Wie einen Blitz vom Himmel fahren, wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das berichtet schon doch Jesus, gell, in Lukas 10, Vers 18. Und das ist ganz interessant, weil es jemand den Zusammenhang, in dem Jesus genau diese Aussage tätigt. Dann schlagen wir es mal noch kurz auf, würde ich sagen. Ne? Schlag mal auf, Lukas Evangelium, Kapitel 10. Also, nochmal eine kleine Rundreise heute, Lukas Evangelium, Kapitel 10. Ich schreibe es nochmal hier hin. Und dort sind es die Verse 17 bis 20. Darf mal wieder jemand vorlesen, bitte? Lukas 10, Verse 17 bis 20, bitte darf jemand vorlesen? Perfekt. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Was erleben wir hier in diesem Zusammenhang? Was geschieht hier? Was für ein Ereignis findet hier statt?
Die Jünger haben die Macht bekommen, Dämonen auszutreiben und haben sich darüber gefreut.
Ja, gell? Da kehren die 72 oder 70 je nach Leseart Jünger zurück von der Missionsreise, auf die der Herr Jesus sie geschickt hat. Das war so die erste Missionsreise, die sie ganz ohne Jesus gemacht haben. Gell? Und da war natürlich eine gewisse Anspannung da bei den Jüngern. Wie wird das sein, wenn die jetzt selber rausgehen? Die haben erlebt, wie mächtig Jesus ist, wie Jesus über Dämonen herrscht, gell? Die Dämonen weichen müssen, ne? Wenn Jesus kommt. Und jetzt sind sie da vielleicht auch mit einer gewissen Skepsis und auch Anspannung rausgegangen in diesen Auftrag. Und auf einmal erleben sie, wenn wir im Auftrag Jesu unterwegs sind, dann handelt Gott auch an uns und durch uns mit der entsprechenden Macht und Stärke. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil es Gottes Auftrag ist, in dem wir unterwegs sind. Und da haben die erlebt, dass sogar die Dämonen ihnen untertan waren. Und dann kamen die zurück zu Jesus. Und dann kann man sich das vorstellen, da platzt es förmlich raus. Herr Jesus, schau mal, sogar die Dämonen waren uns untertan in deinem Namen. So, und in dem Moment hakt der Herr Jesus ein. Und er sagt ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Warum spricht Jesus das? Weil er sagt, das ist cool, ne? Nicht wahr? Hat er tolle Sachen erlebt. Das sagt er aber nicht. Warum hakt er mit dem Sündenfall des Satan und seinen Folgen ein? Richtig, super gut. Denn ganz ehrlich, worüber ist der Satan gefallen? Worüber ist der Satan gefallen? Über seinen Hochmut. Verstehen wir? Gell? Das heißt, der Satan hätte gar keine größere Freude, als wenn die Jünger über der Tatsache, dass sie den Dämonen sogar untertan sind, was werden?
Hochmütig.
Denn was würde dann nicht mehr der Fall sein? Jawohl, dann würden sie nicht mehr in Jesu Namen handeln, dann würden sie all diese Vollmacht verlieren, die ihnen Jesus gegeben hat. Und da ist doch Herr Jesus manchmal schon sehr nüchtern, merken wir auf einmal, gell? So ganz anders vielleicht, als wir reagiert hätten. Aber es ist gut, es ist seelsorgerlich so wertvoll. Er hakt ein und erinnert sie, Leute, ich habe den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen sehen. Gell? Werdet nicht hochmütig über dem, was euch da gegeben ist. Und dann sagt er, siehe, ich gebe euch diese Gewalt, gell? Über Schlangen und Skorpione und über die Kraft des Feindes. Und nichts davon soll euch schaden. Aber freut euch nicht darüber, sondern worüber sollt ihr euch freuen? Ja, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Warum sollen wir uns darüber freuen? Was passiert jetzt?
Weil wir damit Gott ehren, weil es nicht unser Verdienst ist.
Sehr gut, weil nur damit Gott ehren, weil es nicht unser Verdienst ist. Was passiert noch, wenn ich darüber nachdenke, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist? Was wird mir auf einmal bewusst?
Dass ich gerettet bin,
was wird mir noch bewusst?
Vielleicht, dass es nach meinem Verdienst ist, weil ich aber nach meinem Namen selber da
reingeschrieben. Jawohl, das ist es nicht mit meinem Verdienst. Ich habe meinen Namen nicht selber da reingeschrieben, sondern das ist alles nur
Gnade.
Und auf einmal werde ich demütig, weil ich sehe, Herr Jesus, wenn du nicht aus lauter Gnade mich errettet hättest, dann würde ich verloren gehen. Nichts habe ich zu bringen. Alles bei Jesus bist du. Verstehen wir? Das ist der Blick, den auch wir brauchen. Das ist der Blick, den auch wir in unserem Leben brauchen. Wir dürfen uns natürlich, dürfen Gott danken. Verstehen wir, dass er uns in diese gewaltige Position gebracht hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Aber unser Blick soll nicht daran haften bleiben, dass wir vielleicht Gewalt haben über diese Geister, sondern unser Blick soll an Jesus haften bleiben, an der Tatsache, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, damit sich unser Herz nicht überhebt, sondern demütig bleibt. Jetzt gäbe es noch manches zu sagen zum Teufel, ne? Und zu seinem Vorgehen, was auch dann gut in diese Situation in Offenbarung 9 passt. Ich würde sagen, dann machen wir einfach das nächste Mal weiter. Wenn wir in diesem Text dann die ersten Schritte gehen wollen, dann würde ich noch kurz ein, zwei Gedanken über die Auswirkungen dieses Sündenfalls des Satan machen. Für heute, denke ich, haben wir eine gute Stunde schon wieder rum, würde ich einfach beschließen an dieser Stelle mit genau diesem Gedanken, dass unsere Blicke an dieser Tatsache hängen bleiben, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und dass wir uns darüber freuen und Gott dafür danken. Und wer sich nicht sicher ist, ob sein Name im Himmel geschrieben ist, der darf Jesus sein Herz und Leben geben und darf ihm danken dafür. Gell? Der Herr Jesus hat versprochen, jeder, der an mich glaubt, was wird mit ihm sein? Geht nicht verloren, sondern wird leben in Ewigkeit. Das ist wunderbar. Daran wollen wir uns hängen. Darauf wollen wir blicken und daran wollen wir uns freuen. Und da darf uns all diese Hintergründe über diesen Sündenfall des Satan auch eine große Mahnung sein. Über all den Herrlichkeiten, die Gott auch unserem Leben gibt, wollen wir ihm danken, soll unser Blick auf ihn gehen und darf uns immer wieder bewusst werden, dass alles, was wir haben und sind, wir nur haben und sind aus seiner Gnade. Ich hätte nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ich möchte schließen an der Stelle und denke, wir beten noch zusammen. Wenn jemand laut mitbeten will, darf er es tun. Genau, und Benni, würdest du dann noch abschließen, das Gebet? Gut, Dankeschön. Herr Jesus, und jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort. Und wir danken dir auch für all diese Bibelstellen, die uns so viel Licht geben, auch über unser eigenes Herz. Herr Jesus, du siehst, wie versuchbar wir sind. Und da wollen wir dich bitten, dass du unser Herz festmachst. Und es geschieht aus lauter Gnade, so heißt es in deinem Wort. Herr Jesus, da gib uns einen Blick für dich und für die Herrlichkeit, die wir in dir haben. Da einen Blick für all das Wunderbare, was du an uns getan hast. Dass du unsere Namen eingeschrieben hast. Dass unsere Namen im Himmel stehen. Weil wir dich haben dürfen. Danke für deine Gnade und deine Liebe. Danke, dass du uns gerettet hast. Gelobt sei dein Name in Ewigkeit, großer König. Amen. Schön. Gut. Jawohl. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch allen noch einen schönen